NDR Info Podcast jetzt.
Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Wofür ich lebe. Für unsere Feature-Reihe im Sommer haben sich die ARD-Religionsredaktionen zusammengeschlossen. Heute, wofür ich lebe. Vielfalt. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Ich habe immer ganz tief in mir gespürt, dass Gott und ich kein Problem damit haben. Alles, was an Zweifeln kam, war immer von außen. Also ich musste immer nach außen mich rechtfertigen. Und das nicht nur in die Richtung anderer Gemeindemitglieder. Ich bin eben aber auch von der anderen Seite natürlich oft gefragt worden, wie das sein kann, dass ich noch zur Kirche gehe und dass ich noch an einen Gott glaube, der mich doch eigentlich ablehnt. Und ich bin immer aus allen Wolken gefallen, weil sich das in mir überhaupt nicht so anfühlte.
Das ist ja so, als würde jemand sagen, gut, ich sehe ja keine Hautfarbe. Denn gerade im kirchlichen Kontext sage ich, ja, aber Gott hat uns doch alle lieb, wir gehören alle zusammen. Nun, wenn du aber nicht meine Hautfarbe siehst, dann siehst du auch nicht die Herausforderung, die damit einhergeht. Wenn du nicht siehst, wie viel Gewalt ausgeübt werden, dann muss man sich fragen, gibt es da vielleicht auch einen Grund, warum Menschen eben nicht sich wohlfühlen bei uns?
Wofür ich lebe. Vielfalt von Michael Hollenbach.
Moin mit Nana.
Der in Südafrika aufgewachsene und in Ostfriesland lebende Pfarrer Quinton Caesar hat im Juni 2023 auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg für große Aufmerksamkeit gesorgt. Er hielt in der Abschlusspredigt seiner von weißen Menschen geprägten Kirche einen Spiegel vor. Die meisten Gläubigen würden sich nur in einer Komfortzone bewegen, in einem Happy Land.
Happy Landerinnen, also Leute, die aus Happy Land sagen, Gott liebt uns doch alle gleich, du. Happy Landerinnen sagen, ich sehe keine Hautfarbe, keine Behinderung, kein Geschlecht. Happy Landerinnen sagen, Jesus Christus hat uns doch alle durch seine Liebe befreit. Sie sagen, die Kirche ist ein sicherer Ort für alle. Bitte lügt uns doch nicht an. Es ist viel leichter, von befreiender Liebe zu predigen, als einer Liebe zu leben, die befreit.
Der Pastor mit den schwarzen Dreadlocks macht deutlich, worum es People of Color in der Kirche geht. Also jenen Menschen, die sich oft ausgegrenzt fühlen, weil sie keine weiße Hautfarbe haben.
Meine Geschwister und ich, wir sind Kirche. Wir brauchen keine Nächstenliebe und Zuwendung von oben herab. Wir sind Kirche. Und meine Geschwister und ich, wir sagen, jetzt ist die Zeit. Wir vertrauen eure Liebe nicht. Wir haben keinen sicheren Ort in euren Kirchen.
Ob nun in Nürnberg oder in Ostfriesland, der 39-Jährige weiß, wovon er spricht. Er kam 2007 mit seiner deutschen Frau Eva, die er im Theologiestudium in Südafrika kennengelernt hatte, nach Berlin. Heute leiten die beiden gemeinsam die Friedenskirchengemeinde im ostfriesischen Wiesmoor. Am Sonntag vor dem Interviewtermin war Konfirmation. Nun steht Quinton Caesar auf der Kanzel. Dort hängt nicht, wie sonst üblich, ein Tuch mit der liturgischen Farbe, sondern zwei Fahnen. Eine Regenbogenfahne und eine schwarze Fahne von dem Verein Sea-Watch, dessen Mitglieder versuchen, Geflüchtete aus dem Mittelmeer zu retten.
Aber das war jetzt auch so thematisch, bin ich auch so ein bisschen darauf eingegangen.
Kirche, Gemeinde und Pfarrhaus liegen direkt am Feenkanal. Vor der Hecke steht der Schaukasten. Dort sind deutlich sichtbar die Namen der 36 Konfirmandinnen und Konfirmanden aufgelistet. Unter ihnen auch die Zwillingskinder des Pastoren-Ehepaars.
Das ist für Kirche auch so ein Hoffnungszeichen und auch so eine, ja, wir sind noch da. Und wir sind so dankbar für jeden Elternteil.
Moin!
Sehr dankbar, dass die ihre Kinder hier zu uns schicken. Und da sollen sie auch hier ganz deutlich zu sehen sein.
Auf der Wiese vor dem Gemeindehaus steht ein großes weißes Surfbrett.
Das ist natürlich ein Blickfang. Mittlerweile haben wir auch einige Aufkleber da, die auch noch mal ein bisschen Flagge zeigen.
Auf den Aufklebern ist zum Beispiel zu lesen: Süßmäuse gegen rechts. Queerfeindlichkeit schadet der Seele. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Das finde ich auch ganz gut. Wir müssen auch wissen, warum sind wir hier? Was bedeutet Glaube, diese Nächstenliebe zu leben und diese Solidarität, die Jesus selbst gelebt hat? Und da ist zum Beispiel dieses Aufkleber ganz lustig, weil die ja auch einfach so zeigen, in welche Richtung wir vielleicht auch so denken können und sollen.
Zu den Gottesdiensten im ostfriesischen Wiesmoor würden vermehrt queere Menschen und People of Color kommen, sagt Quinton Caesar. Er hat sich nicht nur durch seine Predigt auf dem Kirchentag positioniert, auch auf Instagram hat er als Theologe und Aktivist unter dem Emblem Antifaschistische Kirche rund 12.000 Follower.
Da können Sie sich ja genau angucken, wofür steht diese Person, wofür steht diese Gemeinde. Und das macht die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, auch mal mindestens reinzuschnuppern. Wir sind auch hier nicht perfekt und wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.
Anna-Nicole Heinrich ist die Präses der Synode der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die 28-Jährige kennt natürlich den Vorwurf von Quinton Caesar, die Kirche sei kein sicherer Ort für marginalisierte Menschen.
Es wäre fatal zu sagen, die Kirche ist an der Stelle irgendwie der sicherste Raum, den es gibt. Ne? Natürlich gibt es Ausgrenzung, gibt es Diskriminierung im Raum der Kirche. Ich glaube, es ist aber gerade deshalb wichtig, auch immer wieder klar Position zu beziehen und zu sagen, nein, aus unserer christlichen Grundhaltung, aus unserem Menschenverständnis geht das nicht. Und wir müssen uns gemeinsam für eine offene, eine tolerante Kirche und für eine offene, tolerante und gerechte Gesellschaft einsetzen. Deswegen können wir uns an der Stelle nicht neutral verhalten, wenn Menschen irgendwie ausgegrenzt, verachtet, diskriminiert werden.
Anna-Nicole Heinrich fordert:
Da muss es unser Ziel bleiben, dass Kirche für jeden Menschen ein sicherer Raum ist. Und das gilt wirklich unterschiedslos für jede und jeden.
Wir sagen ja, wir alle sind ja willkommen, aber wer ist denn konkret in unserer Gemeinde? Und da muss man nicht sagen, ja, aber die können ja kommen, ja, aber das gibt doch vielleicht auch einen Grund, warum sie nicht da sind.
Ein Problem: People of Color tauchen in kirchlichen Gremien nur selten auf. Egal ob in Kirchenvorständen an der Basis oder ganz oben im Rat der EKD.
Es lässt sich nicht von heute auf morgen gestalten, dass alle unsere Gremien, die ja von der Basis her immer wieder legitimiert werden, sich dort diese Vielfalt äußert.
Meint die Präses der EKD-Synode Anna-Nicole Heinrich.
Ja, das ist eine krasse Leerstelle. Wir sind in unseren Vertretungsstrukturen nicht so divers, wie es unsere Kirche ist. Das kann eigentlich nicht der Anspruch sein, den wir im 21. Jahrhundert haben. Deswegen müssen wir danach steuern.
Du bist ja auch da. Hey, Fenja, du auch. Willst du auch mal gucken kommen? Das ist ja mega mäßig.
Super. Zurück in der Friedenskirche im ostfriesischen Wiesmoor. Quinton Caesar begrüßt die Jugendlichen, die sich einmal in der Woche im Gemeindehaus treffen.
So, wie viele sind wir denn heute?
Knapp 20 Jugendliche sind heute da.
Sehr schön. Ja, dann machen wir auch mal so eine Begrüßungsrunde. Fangen wir vielleicht mal jetzt nicht bei euch an, das ist für euch dann ein bisschen doof, aber vielleicht bei Wenke. Und dann gehen wir einfach so rum und dann enden wir bei Anna. Genau, wie geht's dir? Was war diese Woche gut? Was war diese Woche schiefgelaufen?
Viele Jugendliche aus Wiesmoor waren vor Ort, als ihr Pastor im vergangenen Jahr auf dem Kirchentag in Nürnberg die Abschlusspredigt hielt. Die 16-jährige Wenke erinnert sich:
Wir sind mit Quinton zusammen zum Kirchentag nach Nürnberg gefahren und das, was er gesagt hat, da stehen wir alle vollkommen hinter und haben das auch komplett supportet. Wir als Kirchengemeinde oder als Team unterstützen auf jeden Fall Quintons Worte, die er dort gesagt hat.
Auf dem Nürnberger Hauptmarkt vor 18.000 Zuhörenden und Millionen Menschen vor dem Fernseher. Seitdem ist der Pastor für Hendrik
so ein kleiner Star.
Auch Samuel, der 14-jährige Sohn des Pfarrers, war beim Kirchentag dabei.
Da waren wir als Familie ziemlich angespannt, aber auch ziemlich stolz. Und wir hatten auch alle schon ziemlich Tränen in den Augen und so, weil wir ziemlich stolz waren. Und das war dann auch auf jeden Fall so eins der Highlights im ganzen Jahr. Ich habe das irgendwie so erlebt, dass es halt so ein riesiger Schritt für uns war. Wir haben davor schon immer so über solche Themen auch geredet zu Hause und so. Dass auf einmal das aus unserer Familie, so Erfahrungen und so, ganz groß mit der ganzen Welt, sage ich jetzt mal so, geteilt wurden. Das war auf jeden Fall schon ein befreiender Schritt irgendwie so, dass man nicht mehr so mit allem so ganz alleine war.
Neben den rassismuskritischen Äußerungen sorgte vor allem eine Passage der Predigt für Aufsehen und für Polarisierungen.
Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die.
Neben viel Zustimmung löste die Predigt aber auch Kritik sowie einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Quinton Cesar wurde auf übelste Weise beschimpft und als ein, Zitat, Teufel in Schwarz oder Diener Satans diffamiert. Und es folgten massive Drohungen.
Überrascht hat mich doch die Vehemenz, mit dem auch Menschen auch hassen kann. Ne? Und deshalb war es auch eine gewisse Anspannung. Ich habe natürlich schnell versucht, auch mich und meine Familie abzuschirmen. Aber die erste Gottesdienste war tatsächlich so, dass wir nicht wussten, machten Menschen jetzt bestimmte Drohungen wahr.
Stattdessen seien aber viele Menschen aus Solidarität zu den Gottesdiensten in die Friedenskirche gekommen.
Was mich verletzt haben, war zum Teil auch dieses in den Landeskirchen ein gewisses Schweigen und dass ich sozusagen als Fundamentalist von Landeskirchenkolleginnen dargestellt worden ist. Das fand ich schade.
Samuel haben bestimmte Passagen der väterlichen Predigt aus dem Herzen gesprochen. Er weiß, wie es ist, wenn man auf dem Schulhof rassistisch beleidigt wird.
Bei uns in der Schule war das ein ziemlich großes Problem, da wir täglich Erfahrungen mit solchen Begriffen machen mussten und so. Bei uns zu Hause war das aber dann teilweise wirklich eine Zeit, da saßen wir wirklich jeden Nachmittag zu Hause und haben über irgendwelche Vorfälle in der Schule geredet. Aber das wurde auch mittlerweile, wo man größer wird, auch ein bisschen besser, weil man auch weiß, wie man sich dagegen wehren kann und was man sagen kann.
Immer wieder wird Samuel auch mit dem N-Wort beleidigt.
Die Leute, die einem das dann so vor die Füße schmeißen, denkt man sich auf jeden Fall wirklich, wie die Leute so dumm sein können und wahrscheinlich noch nicht mal wissen, was da so die Geschichte dahinter ist.
Ich doch fort, ich ha die verloren, das Leben trägt sogar vorbei und ist so gelebt, was vor und wenn ich mal, mein ich genau.
Die Sängerin Anni Heger stammt ebenfalls aus Ostfriesland, aus Spetzerfehn, einem Nachbarort von Wiesmoor. Anni Heger war damals auch auf dem Kirchentag in Nürnberg und hat die Predigt Quinton Cesars gehört.
Ich habe dort gestanden und habe versucht zu juchzen und zu schreien und ihm zuzujubeln. Und es war alles so tränenerstickt. Ein großer heilsamer Moment. Es war jede Freudenträne wert.
So wie Quinton Cesar sich für ein Leben ohne Rassismus einsetzt, so träumt Anni Heger von einer Gesellschaft, in der jeder Mensch seine sexuelle Orientierung und seine geschlechtliche Identität frei ausleben kann. Sie verbindet Dinge, die für manche unvereinbar scheinen. Sie ist eine bekennende und sehr engagierte Christin. Sie ist lesbisch, eine queere Aktivistin, macht Kabarett und verfasst plattdeutsche Andachten.
Ich bin mit einer großen Selbstverständlichkeit im Glauben groß geworden. Auf der anderen Seite des Kanals in Ostfriesland, in der Methodistengemeinde. Dort war ich in der Sonntagsschule und in der Kinderstunde. Und meine Sonntagsschullehrerin war tatsächlich meine Tante.
Auch zu Hause wurde oft gebetet und gesungen. Vor allem Lobpreislieder. Sie wuchs mit 6 Geschwistern in einer Patchwork-Familie auf. Als fromm würde sie sich nicht so gern bezeichnen, meint die 41-jährige Sängerin. Das klinge so unkritisch. Glaubensstark, passe besser.
Mit viel Gottvertrauen ausgestattet auf alle Fälle.
Anni Heger macht sich noch schnell einen Kaffee. Eigentlich trinkt sie als Ostfriesin lieber Tee, aber nicht in Hamburg.
Mit dem Wasser?
Stimmt, ja.
Entschuldigung, nee, das machen wir nicht. Also wenn ich das nächste Mal in Ostfriesland bin, werde ich mir noch mal Wasser mitnehmen.
Sie habe ihren Glauben aus der Kindheit eigentlich nie verloren, sagt die temperamentvolle Frau, die ihre langen, dunklen Haare meist zu einem Zopf bindet und hochsteckt. Manchmal habe dieser Glaube sie auch aus dem Dreck gezogen. Zum Beispiel, als sie 3,5 Monate in einer Klinik war.
Ich durfte nicht weiterlaufen als bis zur Krankenhauskapelle. Und da bin ich dann manchmal hingelaufen zur Abendandacht. Und nicht alles hat mir gefallen, was dort gesagt worden ist. Aber ich habe jedes Mal gemerkt, dass ich in der Andacht ganz viel zu mir finde.
Dass sie lesbisch ist, das wurde ihr als Austauschschülerin in den USA bewusst. Nach der Rückkehr erzählte sie davon ihrer Familie.
Ich bin irgendwie aufgewachsen in so einer Glaubensglückseligkeit. Denn auch als ich mich geoutet habe, dass ich lesbisch lebe, war es eher so, dass meine Eltern und meine Familie die Hände in die Luft gerissen haben und Halleluja geschrien haben, weil das ja nur bedeutet, dass ich für mich herausgefunden habe, was für mich Liebe bedeutet.
Queer und Gottvertrauen. Das passt für sie wunderbar zusammen.
Ich habe immer ganz tief in mir gespürt, dass Gott und ich kein Problem damit haben. Alles, was an Zweifeln kam, war immer von außen. Also ich musste immer nach außen mich rechtfertigen. Und das nicht nur in die Richtung anderer Gemeindemitglieder. Ich bin eben aber auch aus schwul-lesbisch-Trans-Sicht gefragt worden, wie das sein kann, dass ich noch zur Kirche gehe und dass ich noch an einen Gott glaube, der mich doch eigentlich ablehnt. Und ich bin immer aus allen Wolken gefallen, weil sich das in mir überhaupt nicht so anfühlte. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch irgendwann einfach dazu gekommen, zu sagen, so, nee, zwischen mir und Gott ist alles gut. Und jetzt müssen wir in alle Richtungen aktivistisch arbeiten, dass auch diese Fragen nicht mehr gestellt werden.
Daran arbeitet Anni Heger seit langem. Zum Beispiel, indem sie in Oldenburg erstmals einen Gottesdienst am Christopher Street Day organisiert hat.
Da ist mir ein Wind entgegengeweht von außen. Der war so eisig und der war so schlimm. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. In dem Gegenwind war ganz klar formuliert, wie können wir als Sünder in den Altarraum gelassen werden. Homosexualität ist eine Todsünde. Genauso gleichzusetzen mit Mord. Das kam definitiv aus einem irgendwie glaubenden Kontext.
Als dann sogar Morddrohungen kamen, zweifelte sie daran, den Gottesdienst durchführen zu können.
Ich habe dann tatsächlich gedacht, wir sind hier alle nicht sicher. Ich war richtig angeschossen und hatte das Gefühl, ich kann hier nicht aktivistisch sein. Decke über den Kopf und nie wieder was dazu sagen.
Doch mit tatkräftigem Rückenwind der Gemeinde und auch mit familiärer Unterstützung fand dann doch der erste Gottesdienst zum CSD in Oldenburg statt. Annis Vater musizierte in der Kirche von der Empore.
Und meine Mutter hat Zeugnis abgelegt im Gottesdienst, was das für sie bedeutet, mit einer aktivistischen lesbischen Tochter ausgestattet zu sein.
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nie zu fest.
Wir sind in all unserer Buntheit dort gewesen. Wir haben dort einen Gottesdienst gefeiert, der war so tränen- und segensreich und so voller Freude. Das habe ich selten erlebt. So viel Heilung innerhalb von einem Gottesdienst. So viele Menschen, die da waren. Also es war einfach richtig, richtig toll. Und das machen wir seitdem jedes Jahr. Und es werden immer mehr Menschen.
Halte Gott euch fest in seiner Hand.
Der aus Hameln stammende Ulrich Körtner ist evangelischer Theologieprofessor in Wien. Dass sich seine Kirche für Minderheiten wie People of Color oder queere Menschen einsetzt, findet er richtig. Dabei gibt er auch zu bedenken,
die Kirchen müssen aufpassen, dass sie nicht die Minderheit in der Gesellschaft sind, die nur noch dadurch sich definiert, dass sie für alle möglichen Minderheiten eintritt. Also das ist eine gewisse Gefahr in dieser ganzen Debatte.
Und er empfiehlt seiner Kirche, beim Thema Sex und Gender den Bogen nicht zu überspannen.
Jetzt haben wir in der Kirche eine Entwicklung, wo einerseits wir den Anschluss gefunden haben an allgemeine Debatten, dass das Heteronormative aufgebrochen wird. Wir haben die Debatten in den 80er, 90er Jahren gehabt, die Anerkennung von Menschen, die homosexuell lieben und leben.
Nach langen Auseinandersetzungen erlauben nun alle Landeskirchen eine Segnung oder Trauung homosexueller Paare.
Nachdem man das nun so in den meisten evangelischen Kirchen durch hat, kommt jetzt eben mit der Gender-Diskussion auf. Es gibt ja gar nicht nur zwei Geschlechter, sondern dann sind sie bei 17, 18, 19 Geschlechtern. Die Konsequenz ist, dass eben die Kirche, wenn es um so etwas wie Sexualethik geht oder eine Ethik der zwischenmenschlichen Beziehung, eigentlich nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas Orientierendes zu sagen.
Eine geplante Denkschrift zur Sexualethik sei in der EKD daran gescheitert, dass die evangelischen Positionen mittlerweile sehr weit auseinander liegen.
Kirche versucht auch darzustellen, wir sind für alles offen und auch bei uns haben Queere ihren Platz, aber es hat für die Gesellschaft irgendwie keine orientierende Funktion mehr. Und darin sehe ich nicht unbedingt eine Stärke oder einen Aufbruch, sondern darin sehe ich eben auch ein tiefes theologisches und ethisches Dilemma.
Dieses Dilemma könne man vielleicht überwinden, indem in der Kirche offen und kontrovers diskutiert werde, meint Anni Heger. Mehr Basisdemokratie könne nur gut tun.
Wir ChristInnen sind eher darauf bedacht, schön alles unter den Teppich zu kehren, damit alles schön harmonisch bleibt, ja nicht laut werden. Das könnte ja bedeuten, dass wir uns streiten. So, und das will ja keiner. Wir sind doch so gute Menschen. Und das stimmt eben nicht. Wir sind eben auch nur Menschen.
Ach, Tür ist auf.
Anni Heger hat heute noch einen Termin. In Hamburg-Altona wartet schon das Taxi auf sie.
Hallo.
Von Altona geht es zum Hamburger Hafen. Dort will sie sich mit zwei queeren Aktivisten treffen. Da Anni Heger wegen einer Krankheit ihren Körper nicht zu stark belasten will, ist sie passionierte Taxinutzerin.
Und Marilyn Monroe hat schon gesagt, es lässt sich sehr viel besser in einem Taxi weinen als in der U-Bahn.
Auf der Flussschifferkirche wird sie schon erwartet.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Hi. Schön warm.
Morten Kauke von der Evangelischen Nordkirche und Jens Ehebrecht zum Sande. Er hat im Januar 2022 die Aktion Out in Church organisiert, als sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche in einer ARD-Dokumentation als queer geoutet haben.
Sollen wir ins kühle Schiff oder wo wollen wir hin?
Ich mag es gar nicht so kühl, aber du hast.
Die drei wollen eine Veranstaltung vorbereiten, bei der Anni Heger ihr Buch vorstellt. Der Titel sei der Wind, nicht das Fähnchen. Ein Kapitel in dem Buch befasst sich mit dem Thema evangelisches Abendmahl bzw. katholische Eucharistiefeier und den zum Teil skurrilen Erfahrungen, die Anni Heger als protestantische Austauschschülerin in einer katholischen Messe in den USA gemacht hat.
Genau, ich finde, es ist ein sehr umarmendes Kapitel geworden und es feiert die Ökumene. Es ist auch sehr lustig, aber verbindend. Ja.
Aber das finde ich das Spannende, wenn wir über Vielfalt sprechen, dass wir in puncto Regenbogen denken, aber eben halt auch solche Themen wie Ökumene durchaus auch nicht nur anschneiden, sondern auch lebendig machen mit dieser Veranstaltung. Und wenn, wie gesagt, auch wenn mein Verein sozusagen die Kiste bezahlt, aber gelebt wird es ja von allen. So, ja. Jetzt, guck mal, siehst du, da kommt schon ein Zeichen von oben.
Beim Stichwort bezahlen meldet sich da irgendwie das Kirchenamt gleich.
Bei der Besprechung geht es aber nicht nur um inhaltliche Fragen.
Deko. Also davon mal ganz abgesehen, dass die Flussschifferkirche natürlich eigentlich Kulisse genug ist, weil sie so viel zu entdecken hat da drin. Finde ich trotzdem schön, wenn wir einen so einen Hingucker hätten.
Ich habe in Lübeck irgendwie noch meinen Regenbogen-Jesus, den könnte ich abholen.
Ja, geil.
Rainbow Jesus. Ja, warum nicht?
Den schönen Torwald.
Ja, den mag ich sehr.
Ja.
Ja.
Wurde ja auch mal zum sexiest Jesus überhaupt gewählt. Ja, der wird sehr gerne für Selfies genutzt.
Gut, das ist doch auch schön.
Ja, das ist mein Fall. Genau. Das wäre cool, wenn Sie dann von der Bibel dann quasi rausleiten. Ich weiß nicht, wie Sie.
Ein Heimspiel hat Anni Heger demnächst bei einer Lesung im ostfriesischen Wiesmoor. Moderiert von Pastor Quinton Caesar. Der predigt an diesem Abend bei der evangelischen und katholischen Studierendengemeinde im ostwestfälischen Paderborn. Vor der Lukaskirche unterhält sich Quinton Caesar mit Priester Tobias Hasselmeier und Simone Wiedeking von der katholischen Hochschulgemeinde. Bei solchen Gesprächen geht es schnell um das Thema Rassismus. Priester Tobias Hasselmeier weiß, dass auch in seiner von weißen Menschen geprägten Kirche Rassismus oft nicht als solcher wahrgenommen werde.
Die Perspektive, aus der man guckt, macht unheimlich viel immer so. Ne? Ach, das haben wir doch hier gar nicht. So würde ich jetzt sagen. Ne?
Und als wir in Berlin wohnten, ich habe nie angerufen für Wohnungssuche. Da hat es wenig mit meiner Deutschkenntnis an sich zu tun gehabt, aber auch einfach, wenn man dann so hört, er klingt ein bisschen anders sozusagen, und dann auch noch mit Nachname.
Stattdessen habe sich seine Frau Eva um die Wohnungssuche gekümmert. Quinton Caesar erlebt immer wieder unterschwelligen Rassismus.
Diese klassische, die erstmal in Anführungsstrichen harmlos daherkommt, wo kommst du denn her, die natürlich erstmal so eine Fremdheit im Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, die vielleicht erstmal quasi harmlos daherkommt, aber die überhaupt das nicht ist. Oder dass Menschen einen im Haar fasst, ohne dass man die Erlaubnis geben und natürlich auch nie geben würden. Aber solche Dinge passieren natürlich immer wieder.
Quinton Caesar kann auf ein Netzwerk von People of Color zurückgreifen, die in der Hannoverschen Landeskirche tätig sind und sich regelmäßig über ihre Erfahrungen austauschen. aber auch Perspektiven und Strategien entwickeln, um mit dem latenten Rassismus umzugehen.
Das tut unglaublich gut. Und das ist die Art von Safe Space. Aber wir brauchen viel mehr von solchen Spaces, die von der Kirche unterstützt werden.
Und man brauche viel mehr Sensibilität in der Kirche. Zu oft höre man die Ansicht:
Das ist ja so, als würde jemand sagen, gut, ich sehe ja keine Hautfarbe. Denn gerade in kirchlichen Kontext sage ich, ja, aber Gott hat uns doch alle lieb, wir gehören alle zusammen. Nun, wenn du aber nicht meine Hautfarbe siehst, dann siehst du auch nicht die Herausforderung, die damit einhergeht. Wenn du nicht siehst, wie viel Gewalt ausgeübt werden, da muss man sich fragen, gibt es da vielleicht auch einen Grund, warum Menschen eben nicht sich wohlfühlen bei uns?
Der Wiener Theologieprofessor Ulrich Körtner weiß um den latenten Rassismus auch in den Kirchen. Da sei eine klare Haltung gefragt. Zugleich warnt er davor, bei aller Kritik die Fähigkeit zum Dialog zu verlieren.
Schwierig finde ich auch, wenn in der Postkolonialismusdebatte oder auch in der ganzen Debatte über Wokeness und Rassismus praktisch so eine Art von Essentialisierung stattfindet. Also das heißt, weiße Menschen, die sind grundsätzlich immer Rassisten, die kommen im Grunde aus dieser Nummer gar nicht mehr raus, ja, weil ihnen das so gewissermaßen essentialistisch zugeschrieben wird. Dadurch entstehen dann wieder neue Zuschreibungen und Abgrenzungen, die auch problematische Diskriminierungen nach sich ziehen.
Seine Befürchtung: Wenn jede und jeder nur die eigene, manchmal sehr begrenzte Identitätspolitik im Blick habe, dann komme man aus der jeweiligen Blase nicht mehr heraus.
Wenn die Diversität verabsolutiert wird und die diversen Sprecherpositionen verabsolutiert werden, droht eben nachher der Anspruch einer universal kommunizierbaren Wahrheit aus dem Blick zu geraten. Und diese Gefahr, die sehe ich auch in der Theologie, nämlich dass die schlichte Frage, was ist wahr und wie verständigen wir uns darüber, oder dass wir zumindest das Ziel haben, Wahrheit als eine regulative Idee hochzuhalten, dass das unter die Räder gerät, weil jeder in seiner jeweiligen Blase sagt, ich sehe das jetzt mal so und aus meiner subjektiven Betroffenheit heraus sehe ich das so und so, und du, der du meinetwegen ein böser alter weißer Mann bist oder so, kannst das ja sowieso nicht mehr richtig beurteilen.
Trotz des Gegenwindes. Quinton Caesar und Annie Heger haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie ihre Kirche noch verändern können.
Die Kirche braucht uns viel mehr, als wir die Kirche brauchen, weil es einfach zu unserer Botschaft als Kirche passt. Das heißt, um diese Kirche, die ja sowieso kleiner werden, aber wenn wir dann weiterhin noch Menschen exkludiert, wenn wir weiterhin nicht die Räume schaffen, nicht die Spaces haben, wo Menschen sagen, ja, guck mal, Kirche ist auch mehr als nur Gottesdienst. Wenn ich da das Gefühl habe, ja, ich passe da gar nicht rein, wegen Hautfarbe, wegen meiner Genderidentität, weil ich nicht so viel Geld habe und da muss sich was ändern.
Ich möchte gerne Wind machen in dieser Institution, denn sie ist noch nicht tot. Und solange sie da ist, möchte ich, dass sich dort strukturell etwas verändert, sodass Menschen wie ich dort eben auch Heimat finden können. Ich habe Bock auf Gemeinschaft, ich habe Bock auf Gottesdienst feiern und miteinander singen und Lobpreisen. Und ja, das klingt fromm. Und da müssen wir eben gucken, dass wir an so vielen Stellen diese Institution in ihren Grundfesten dekonstruieren, um sie anders aufzubauen.
Wofür ich lebe, Vielfalt, von Michael Hollenbach. Es sprach Henning Hartmann, Redaktion Florian Breitmeier, Regie Martina Kothe, Tontechnik Oliver Falkenberg, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.